Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Das Recht, im Netz gelöscht zu werden, nicht mehr aufzutauchen, von keiner Suchmaschine mehr auffindbar zu sein, das ist im Kern das Recht auf Schutz der eigenen Persönlichkeit im Netz. Sollte dieses Recht schwerer wiegen als das Grundrecht auf Pressefreiheit im Netz? Das Bundesverfassungsgericht hat heute diesbezüglich ein wichtiges Urteil gesprochen. Es geht um einen Mord, der 40 Jahre zurückliegt. Berichten wir gleich drüber, aber wir beginnen mit dem Zerfall einer ganzen Regierung. Die Medien spielen bei diesem Zerfall eine entscheidende Rolle. Es geht nach Malta. Joseph Muscat, Maltas Regierungschef, ist ein ziemlich standhafter Mann. Ich zitiere: Meine Pflicht ist es, dieses Land zu führen und nicht mich meiner Verantwortung zu entziehen, hat er am Montag getwittert. Aber um ihn herum, da lichten sich die Reihen. Einer nach dem anderen tritt zurück. Der Tourismusminister, der Wirtschaftsminister, der Stabschef, alle haben sich von ihren Ämtern bzw. Aufgaben entbinden lassen, weil der Druck zu groß geworden ist. Der Druck, der durch die Recherchen der Journalistin Daphne Caruana Galizia entstanden ist. Ob sie wegen dieser Recherchen vor 2 Jahren umgebracht worden ist, das scheint fast außer Frage zu stehen. Die drei Politiker stehen zumindest im Verdacht, etwas mit dem Mord zu tun zu haben und sind teilweise schon verhaftet worden. Iris Roman beobachtet den Fall. Frau Roman, diverse Minister stehen im Verdacht, in einem Korruptionsfall verwickelt zu sein, über den Daphne Galizia als erste berichtet hatte. Können Sie noch mal erklären, um was es in Ihren Recherchen damals ging?
Also das Wichtigste waren die Panama Papers, damals im Frühjahr 2016. Da hat sie herausgefunden und auch veröffentlicht, dass 2 der höchsten Politiker im Lande, die jetzt auch gestern zurückgetreten sind, Scambry und Mizzi, geheime Offshore-Firmen in Übersee besaßen, auf die auch offensichtlich laut geleaktem E-Mail-Verkehr hohe Summen von Bestechungsgeldern von ziemlich vielen Leuten fließen sollten. Und es wurden damals schon Rücktritte gefordert, die Leute gingen auf die Straße ohne Ende, aber Joseph Muscat hat sich immer vor die beiden gestellt, hat sie verteidigt, hat gesagt, ach, ist doch nichts dabei, ist ja nicht so schlimm, wer hat denn da was dagegen? Und so hat sich der Fall immer weiter verleppert bis heute.
Und wie ist es dann, sie ist ja vor 2 Jahren ermordet worden, was weiß man darüber, über die Hintergründe des Mordes?
Sie ist ermordet worden, nachdem sich durch diese Veröffentlichung der Panama Papers in Malta ihre Situation immer mehr zuspitzte. Also die Regierung hat sehr stark versucht, ich sag mal mit allen legalen Mitteln, sie zum Schweigen zu bringen. Man hat ihre Konten eingefroren, sie wurde 47 Mal verklagt. Also man hat sie wirklich in die Ecke gedrängt. Und der Mord war im Grunde nur, wie soll ich sagen, eine Eskalation, die aber trotzdem niemand hatte kommen sehen. Und dann wurden relativ schnell, überraschenderweise, 3 Männer verhaftet, die mutmaßlichen Bombenleger, mutmaßliche Auftragskiller. Und dieses Verfahren zieht sich hin, der Mordprozess hat nicht mal begonnen. Und über die Hintermänner des Mordes, also die Auftraggeber, ist in den letzten Jahren überhaupt nichts bekannt geworden. Und das stagnierte total und war auch sehr, sehr frustrierend, jetzt kürzlich am 2. Todestag von ihr, am 16. Oktober.
Ja, Sie sprechen es an, das war im Dezember 2017, als die Kriminellen verhaftet worden sind. Jetzt hat sich die ganze Sache natürlich gewendet. Wie kam es jetzt zum Rücktritt der angesprochenen Politiker? Wie hat sich der Fall seitdem entwickelt?
Also darüber gibt es verschiedene Versionen, wie es eigentlich immer auf Malta ist. Wenn eine Geschichte erzählt wird, gibt es immer verschiedene Versionen. Deshalb kann ich jetzt nur die Version erzählen, die für mich persönlich die wahrscheinlichste ist, nach 2 Jahren Recherchen. Ich glaube, dass einer der Beteiligten einfach die Nerven verloren hat und dadurch dieses Gleichgewicht des Schreckens und das Gleichgewicht des Schweigens durchbrochen wurde. Es wurde nämlich vor wenigen Wochen ein Krimineller verhaftet, den vorher noch nie jemand gesehen oder gehört hatte, Melvin Thömer. Und der sagte dann bei der Polizei, als er wegen Geldwäsche verhaftet wurde, er möchte gerne Straffreiheit haben und dafür würde er bekannt geben, wer die Auftraggeber in dem Journalistenmord sein würden, denn er hätte damals die Bombenleger mit den Auftraggebern zusammengebracht. Das schlug in Malta ein, ja, wahrlich auch wie eine Bombe. Alle waren total überrascht, alle setzten sich erstmal hin. Und dann hat Joseph Muscat öffentlich darüber diskutiert, dass er Straffreiheit garantiert bekäme, wenn die Beweise wirklich stichhaltig wären. Und als er das verkündigt hatte, ist am nächsten Tag im Morgengrauen einer der reichsten Männer Maltas mit seiner Yacht von der Insel geflohen und wollte das Land verlassen. ein Mann, der durchaus auch schon genannt worden war im Kreis der üblichen Verdächtigen. Und dieser Mann, Jorgen Fennek, ist jetzt auch wieder einer, der auspackt und der in einer Kettenreaktion im Grunde all diese Politiker mit sich zieht.
Jemand flüchtet auf der Yacht, großer Korruptionssumpf. Das Ganze hat natürlich auch insbesondere für die oder für einige Medien eine Skandalnote. Aber bewiesen ist ja tatsächlich noch nichts. Sie haben eben angesprochen, es gibt viele Varianten der Geschichte. Wie glaubhaft sind erstens die Beschuldigungen der Minister und zweitens, wie gehen die Medien auf Malta mit dieser doch sehr schwierigen Angelegenheit um?
Das kann man eigentlich jetzt noch nicht sagen. Dass es eine Verwicklung gab oder eine Mithilfe von Politikern in der Bekämpfung dieser Journalistin und dass dafür auch rechtsstaatliche Mittel missbraucht worden sind, Ressourcen, Gelder missbraucht worden sind, das ist nach meinen Recherchen völlig klar. Ob es eine Mitwisserschaft oder sogar eine Mittäterschaft jetzt der betroffenen Politiker gegeben hat, wird immer wieder vermutet, aber nichts Genaues weiß man nicht. Und die Zeitungen berichten das entsprechend. Ne, jeder hat seine eigene Version. Jeder hat seine eigenen Quellen, aber das wird die Zeit zeigen, was am Ende dabei rauskommt. Im Moment beschuldigen sich alle gegenseitig und es ist eine richtige Schlammschlacht im Gange.
Wie geht es der Familie von Frau Galizia?
Die Familie ist einerseits natürlich, wie soll ich sagen, ermutigt. Es kamen sehr erleichterte Reaktionen auch, aber es ist auch furchtbar traurig zur gleichen Zeit, weil natürlich, ich sag mal, wenn diese Skandale vor Jahren schon entsprechend rechtsstaatlich bereinigt geworden wären, diese Minister hätten zurücktreten müssen, wie es eigentlich hätte sein sollen, dann hätte es diesen Mord vielleicht nicht gegeben und Daphne Caruana Galizia könnte vielleicht noch am Leben sein. Insofern haben ihre Recherchen jetzt zum Fall der Regierung geführt. Joseph Muscat wird sicherlich auch noch zurücktreten müssen, aber es hat sie eben auch das Leben gekostet. Und das ist diese Mischung aus Gefühlen, die im Moment in der Familie herrscht.
Mehrere Politiker sind zurückgetreten in Malta. Es gab Verhaftungen. Welchen Bezug zwischen diesen Ereignissen und dem Mord an der Journalistin Daphne Galizia gibt und gab? Darüber habe ich mit Iris Roman gesprochen. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
40 Jahre ist dieser Mord her, über den das Bundesverfassungsgericht heute zu entscheiden hatte, beziehungsweise nicht über den Mord und den Mörder, sondern über dessen Rechte. Der Name des damals verurteilten Täters ist nämlich immer noch zu finden im Netz, wogegen er geklagt hat. Wieder mal geht's um das Recht vom Internet und dessen unerbittlichen Suchmaschinen vergessen zu werden. Wiegt dieses Recht schwerer als das Recht der Pressefreiheit? Klaus Hempel berichtet.
Geklagt hatte ein Mann, der Anfang der 80er Jahre wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Er ist längst wieder frei. Aber noch heute stehen Artikel über den Prozess von damals online. In einem Spiegelartikel wird sein voller Name genannt. Dagegen klagte er und ging durch alle Instanzen. 2012 entschied der Bundesgerichtshof, der Name muss nicht entfernt werden. Das Informationsinteresse der Öffentlichkeit und die Pressefreiheit würden stärker wiegen als das Persönlichkeitsrecht des Mannes. Diese Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht nun aufgehoben. Die Verfassungsrichter weisen darauf hin, dass sich im Zuge des Internets neue Probleme ergeben haben. Früher seien Informationen allein in Zeitungen und Zeitschriften, im Radio und Fernsehen verbreitet worden. Die Informationen seien der Öffentlichkeit nur in einem begrenzten Rahmen zugänglich gewesen und irgendwann in Vergessenheit geraten. Heute, so die Richter, würden Informationen digitalisiert und ins Netz gestellt, mit der Folge, dass sie dauerhaft abrufbar sind. Presseverlage müssten darauf reagieren. Wenn Sie Artikel in Online-Archive einstellen, müssten Sie Schutzmaßnahmen einbauen, damit nicht jede Suchmaschine noch nach vielen Jahren alles sofort ans Licht holt. Es dürfe jedenfalls nicht sein, dass sich eine Person frühere Handlungen oder Äußerungen zeitlich unbegrenzt vor der Öffentlichkeit vorhalten muss. Dies gelte auch für Straftäter. Ein Straftäter müsse ebenfalls die Chance haben, Fehler hinter sich zu lassen und von seiner Freiheit uneingeschüchtert Gebrauch zu machen. Die Richter machen aber zugleich deutlich, dass die Meinungs- und Pressefreiheit ebenfalls von hohem Gewicht sind. Verlage müssten weiterhin die Möglichkeit haben, grundsätzlich selbst zu entscheiden, wie lange sie Berichte verfügbar machen wollen. Aber wenn viel Zeit vergangen sei und Berichte für die Betroffenen sehr belastend seien, dann müsse der Verlag tätig werden und verhindern, dass Suchmaschinen die Informationen von damals breitenwirksam streuen. Welche Maßnahmen im Einzelfall notwendig und auch technisch möglich sind, das werden künftig in den unteren Instanzen die Zivilgerichte entscheiden müssen.
Recht auf Meinungs- bzw. Pressefreiheit versus Persönlichkeitsrecht. Klaus Hempel berichtete. Heute tagten die ARD-Intendantinnen und Intendanten auf ihrer ARD-Hauptversammlung. Klingt jetzt ein bisschen nach medienpolitischer Schwarzbrotberichterstattung, aber neben dem neuen ARD-Logo und der Frage, wie das schwarze Lindenstraßenloch gefüllt werden kann, standen auch die derzeit medial ziemlich präsenten Themen rund um die Öffentlich-Rechtlichen auf der Agenda. Michael Watzke, Sie haben sich die Pressekonferenz Sie haben sie verfolgt, Sie haben sie sich nicht reingezogen. Ein großes Thema, das große Thema der letzten Tage ist das Gutachten, das die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten KEF in Auftrag gegeben hat und dessen Ergebnis den öffentlich-rechtlichen Sendern ein vergleichsweise zu hohes Gehaltsniveau attestiert hat. Wie ist der noch ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm damit umgegangen?
Er ist mehrfach dazu befragt worden. Das ist natürlich eine ganz knifflige Situation, denn die KEF entscheidet nun mal als Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, wie viel Geld in Zukunft oder sie berät, wie viel Geld in Zukunft die Öffentlich-Rechtlichen bekommen. Da ist so ein Thema der hohen Gehälter natürlich ungünstig. Ulrich Wilhelm hat das so erklärt. Er hat gesagt, die Belegschaften der öffentlich-rechtlichen Anstalten sind älter als durchschnittliche Belegschaften anderer öffentlicher Anstalten. Und ältere Menschen bekommen natürlich auch höhere Gehälter, weil sie schon länger beim Sender, länger dabei sind. Und Ulrich Wilhelm sagt, so kann man dieses Gutachten und diesen Unterschied bei den Gehältern erklären und das wird auch so bleiben, sagt er.
Wir werden weniger junge Menschen einstellen können als der öffentliche Dienst. Durch das Wachstum der Steuereinnahmen in den letzten 10 Jahren, das ja weit höher war als das Wachstum der Beitragseinnahmen, konnte sich der öffentliche Dienst mit mehr jungen Leuten verstärken. Wir haben einen uns auferlegten Stellenabbau und deshalb können wir weit weniger junge Menschen einstellen.
Sagt Ulrich Wilhelm, der Intendant des BR. Er sagt auch, dass die KEF von dieser Argumentation bis jetzt aber noch nicht so überzeugt zu sein scheint.
Nur eine kurze Nachfrage. Wurden denn nicht eigentlich bei der ARD weniger junge Menschen eingestellt, weil gespart werden musste? Sprich, die Frage müsste noch sein, wenn ihr uns dann mehr Geld geben würdet, könnten wir niedrige Gehälter zahlen und würden nicht mehr so viel Geld ausgeben. Da beißt sich die Katze doch so ein bisschen in den Schwanz.
Ich wollte es gerade sagen, das ist das Bild. Die Katze beißt sich in den Schwanz. Die KEF sagt aber, unterm Strich ist es für sie entscheidend, dass da gespart wird. Mhm. Und wenn man wenn die Gehälter niedriger wären, dann würde eben weniger Geld ausgegeben. Also es ist eine schwierige Argumentation. Die der Ulrich Wilhelm jedenfalls und die ARD sehen da die Situation einfach dadurch gegeben, dass ältere Menschen bei den öffentlich-rechtlichen Stationen arbeiten.
Ein zweiter Programmpunkt mit einem komplexen Titel, der aber tatsächlich eine Innovation in sich birgt: Integrierte Programmplanung. Was ist das?
Da geht es um die Mediathek, die gemeinsame ARD-Mediathek. Die soll in Zukunft angesiedelt sein in der ARD-Programmdirektion in München. Dort ist bis jetzt die Verantwortung für das Programm des ersten deutschen Fernsehens angesiedelt, in Zukunft eben auch die Mediathek. Und Volker Harres, der Programmdirektor des ersten deutschen Fernsehens, der sagt, diese Mediathek, die war bis jetzt sozusagen eine Box für Menschen, die den Tatort verpasst haben und ihn dann später nochmal anschauen wollten. Also so eine Art Videorekorder. Und das, sagt Volker Harres,
das ist für eine digitale Zukunft viel zu wenig. Wir müssen dazu kommen, dass das eigentlich ein eigenständiges Streaming-Angebot wird. Und wenn jetzt die Verantwortung in der Programmdirektion in München gebündelt wird, dann können wir aus einer Hand von vornherein sagen, online first. Dieses vernetzte Planen und dieses zielgerichtetere Angebot, das ist das, was wir uns vornehmen.
Und leiten soll das Ganze Florian Hager, den kennt man, denn der war bisher zuständig für Funk, das Jugendangebot von ARD und ZDF, das vor allem im Internet sehr, sehr erfolgreich ist.
Also die ARD-Mediathek als gleichwertige Konkurrenz zu jetzigen Netangeboten wie Netflix etc.?
Das geht in die Richtung, ja.
Ulrich Wilhelm gibt bald sein Amt als Vorsitzender der ARD ab. Tom Bure vom WDR wird übernehmen. Gab es da in seiner Schlussrede so eine Art Bilanz, beziehungsweise das, was er sich vorgenommen hatte? Und was hatte er sich eigentlich vorgenommen?
Ja, es gab eine Bilanz ganz am Ende. Ich hatte schon gedacht, Sie fragen nach Wehmut, denn die habe ich bei Ulrich Wilhelm tatsächlich in dieser Pressekonferenz nicht erkannt. Aber es gab eine Bilanz. Ulrich Wilhelm hatte sich viel vorgenommen in diesen 2 Jahren. Volker Harres hat ihn heute als den Future Fighter bezeichnet, also den Kämpfer für die Medienzukunft. Das war, glaube ich, tatsächlich Ulrich Wilhelms großes Thema. Er wollte den Medienwandel nicht nur begleiten und sozusagen bürokratisch fortschreiben, sondern er wollte ihn gestalten. Er wollte neue Angebote schaffen. Er wollte die crossmediale Zukunft gestalten. Das ist nicht einfach gewesen, glaube ich, weil es natürlich auch immer unter dem finanziellen Vorbehalt oder unter den finanziellen Problemen litt. Ulrich Wilhelm hat in seiner Bilanz deshalb ein anderes Thema hervorgehoben, bei dem er sich sehr bestätigt sieht. Als er vor 2 Jahren angefangen hat, da war gerade in der Schweiz die große Diskussion um den öffentlichen Rundfunk dort. Und auch in Deutschland, sagt Wilhelm, gab es so einen Furor gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das habe sich geändert, so Wilhelm.
Dieser Furor ist weg. Es gibt mehr Nachdenklichkeit, mehr die Frage, was tritt denn eigentlich an die Stelle all der Angebote, wenn sie nicht mehr finanzierbar sind? Und wer kümmert sich dann noch um den Kitt der Gesellschaft und im Zusammenhalt um immer wieder das Mindestmaß an gemeinsamen Themen?
Also ein versöhnlicher Bilanzabschluss von Ulrich Wilhelm, aber ich glaube, so ehrgeizig wie er ist, richtig zufrieden ist er mit seiner Amtszeit nicht gewesen.
Natürlich nicht. Michael Watzke über die ARD-Intendantinnen- und Intendantensitzung. Dankeschön. Und nun ein kleiner Informationsblock für die Android-Nutzer unter Ihnen. Wahrscheinlich gibt es bei Ihnen eine Funktion am Telefon, mit der Sie durch einen schwungvollen Rechtswisch auf das aktuelle Nachrichtenangebot Ihres freundlichen Android-Betreibers Google geleitet werden. Dieser Newsfeed heißt Google Discover. Dort erscheinen neben Artikeln renommierter Medien auch Hinweise auf Videos oder Kochrezepte und sowas. Alles ganz nett und harmlos. Warum nun aber plötzlich das Medienangebot einer bestimmten Partei ganz oben erschien? Das hat meinen Kollegen Michael Borgers etwas stutzig gemacht und er hat das getan, was er immer tut, wenn sowas passiert. Er hat recherchiert.
Die wahre Heimat der Werteunion sei die AfD. Dazu ein Bild, das Alexander Gauland vor einer Collage mit CDU-Symbolen zeigt. Inhaltlich ist das Angebot des AfD-Chefs wenig überraschend. Doch gemacht hat Gauland es nicht, wie sonst auch gerne mal, in einem Gastbeitrag für eine konservative Tageszeitung. Die Meldung entstammt AfD Kompakt, einer Webseite, die die Partei selbst als Mitgliedermagazin beschreibt. Angeboten werden dessen Inhalte aber nicht nur Mitgliedern der Partei, sondern auch bei Discover, dem Newsfeed von Google, wo sonst neben Rezepten oder Musikvideos überwiegend Medienartikel auftauchen. Auf Nachfrage, warum die Seite einer politischen Partei geteilt wird, erklärte ein Google-Sprecher dem Deutschlandfunk schriftlich:
Grundsätzlich basieren die Inhalte, die Nutzer in Discover sehen, auf ihren vorherigen Interaktionen mit Google-Produkten oder auf Inhalten, denen sie direkt folgen.
Wer also, so wie der Autor dieses Textes, sich beruflich mit AfD und Werteunion auseinandersetzt, dem bieten die Algorithmen des Digitalkonzerns entsprechende Inhalte an. Google verweist zudem auf die Richtlinien seines Newsfeeds. Die besagen, Ziel seien Originalinhalte. Außerdem heißt es dort:
Artikel, die gesponserte Themen als unabhängige redaktionelle Inhalte tarnen oder falsch darstellen, sind unzulässig.
Aber bei AfD Kompakt stellen sich noch weitere Fragen. Sollte eine politische Partei redaktionelle Inhalte verbreiten? Gemacht in einem Raum, den sie, so wie andere Parteien auch, Newsroom nennt? Das ist eine Bezeichnung, die aus dem Journalismus stammt. Und darf Google sein Angebot Discover, das solche Inhalte verbreitet, Newsfeed nennen? An anderer Stelle hält sich Google an seine eigenen Vorgaben. Die Nachrichtensuchmaschine Google News bietet keine Inhalte von AfD Kompakt an. Woher dieser Unterschied kommt, beantwortet der Google-Sprecher nicht. Gerade hat das US-Unternehmen angekündigt, künftig politische Wahlwerbung einschränken zu wollen. Ob das dann auch für AfD Kompakt und seine Inhalte gilt, wollen wir wissen. Google verweist auf die eigene Ankündigung von vergangener Woche. Dort heißt es unter anderem, man werde seine Anzeigenrichtlinien präzisieren. So wolle man Dinge wie Deepfakes, also verfälschte und manipulierte Medien oder irreführende Behauptungen verbieten. Bleibt abzuwarten, was das bedeutet für Seiten wie AfD Kompakt.
Anzeigen präzisieren also. Michael Borgers über Google Discover. Und jetzt hier in Medias Res noch das angespannte Verhältnis zwischen Kunst- und Kulturschaffenden und der Presse. Gibt es seit Christi Geburt, ja nicht ganz so lange, beziehungsweise eigentlich noch viel länger, wenn wir an denjenigen denken, der sich selbst als von Omer kommend bezeichnet. Haben Sie sicher mitbekommen, den jetzt schon feststehenden Kulturkrachersatz des Jahres von Peter Handke. Er hat, sagen wir, ein sehr besonderes Verhältnis zu Journalistinnen und Journalisten und deren Arbeit. Unser Kolumnist hat das mal auseinandergedröselt.
Medias Res. Matthias Dell.
Noch ein paar Mal schlafen und dann werden in Stockholm die Nobelpreise verliehen. Auch an den Schriftsteller Peter Handke, um dessen Auszeichnung sich bekanntlich eine Debatte entsponnen hatte. Handke selbst hatte darauf eher unwirsch reagiert. Bei einem Termin in Österreich nach der Preisverkündung verteidigte er sich gegen Kritik an seinen politischen Äußerungen mit der Erklärung, er sei Schriftsteller und komme von Tolstoi, er komme von Homer und er komme von Cervantes. Das ist natürlich nur metaphorisch gemeint. Konkret wird Peter Handke aus Frankreich nach Stockholm kommen. Und noch konkreter aus Chaville bei Paris. Das ist kein Geheimnis, denn das Dichterhaus ist seit langem ein Gegenstand medialen Interesses. Es gibt einen Dokumentarfilm, der dort spielt, Bücher und Fotobände darüber und wiederum Rezensionen davon. Und es gibt zahlreiche Besuche von Journalisten, die in ihren Artikeln das Haus des Schriftstellers gewürdigt haben. Das mag überraschen, weil Handke auf Journalisten mitunter nicht gut zu sprechen ist oder selbst als Medienkritiker hervortritt. Es gibt für den Dichter also mindestens zwei Sorten von Journalismus. Und gerade das lässt sich exemplarisch daran zeigen, wie das Haus in Chaville beschrieben wird. Wie der falsche Journalismus aussieht, hat der Schriftsteller bei dem besagten Termin in Österreich selbst skizziert, als er vor dem »Ich komme von Tolstoi«-Satz sagte:
»Ich stehe vor meinem Gartentor und da sind 50 Journalisten und alle fragen nur wie Sie. Von keinem Menschen, der zu mir kommt, höre ich etwas, dass er sagt, dass er irgendwas von mir gelesen hat.«
Nun ist es nachvollziehbar, dass eine solche Journalistenansammlung vor dem eigenen Haus unerfreulich ist. Genauso wie es nachvollziehbar ist, dass der Dichter Zugang zu seinem Haus nur Leuten gestattet, die er kennt und mag. Und es ist zum Dritten auch nachvollziehbar, dass Literaturkritiker mit einem Dichter sprechen wollen, dessen Bücher sie schätzen. Das Problem mit dem, aus Handkes Sicht, richtigen Journalismus fängt nur da an, wo die Literaturkritik am Gartentor der Bewunderung zugleich ihre Distanz aufgibt. Dass das Dichterhaus dabei eine nicht unbedeutende Rolle spielt, zeigt ein Satz aus einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung von 1994. Da geht es von der Wohnortwahl schnurstracks in Richtung Heiligsprechung.
Wer mit seinem Ort am äußersten Zipfel der Agglomeration von Paris, schon von Kastanienwäldern umgeben, seinen ganz privaten Frieden geschlossen hat, muss sich nicht mehr bewähren.
Wenn es den Journalisten, die mit dem Dichter reden wollen, nur darum gehen würde, über Literatur zu sprechen, dann könnten sie das auch in schmucklosen Verlagsräumen. Weil ja nur das Gesagte von Belang wäre. Die Worte, die Gedanken, die Literatur. Für den menschelnd fanboyhaften Kulturjournalismus ist die Ortsbegehung aber entscheidend für das Bild, das er vom Schriftsteller entwirft. Und so ließen sich aus den ganzen Dichterhaus-Besuchstexten parodistisch anmutende Kompilationen erstellen, die einem Reiseführer gleich die Anreise mit dem RER und den Weg zum Dichterhaus dokumentieren, die alle Apfelsorten im Garten beim Namen nennen und liebevolle Details der Inneneinrichtung nicht verschweigen. In wiederum der Süddeutschen Zeitung hatte das schon 2011 ein Text versucht, sich mit gewisser Ironie ein Bild des Dichterhauses aus den vorliegenden Beschreibungen zusammenzuzimmern, um festzustellen, dass Peter Handkes Haus weniger Lebensraum als ein Statement sei. Zitat, und schon auch ein gutes Stück Selbststilisierung, Zitat Ende. Die allerdings einen Kulturjournalismus braucht, der sie glaubt und bereitwillig in die Welt trägt. In diesem Sinne könnte man sagen, der Nobelpreis für Literatur geht in diesem Jahr an das Haus von Peter Handke.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ja, mein Name ist Jens Feuerriegel. Ich bin Redaktionsleiter bei der Elbe-Jetzel-Zeitung in Lüchow-Dannenberg. Eine Zeitung mit einer Auflage von etwa 11.500. Und unsere Schlagzeile für morgen lautet: Wasser ist vorhanden, noch. Und das Ganze beschäftigt sich natürlich mit der Klimakrise und welche Auswirkungen das Ganze auf unsere Region in Lüchow-Dannenberg haben könnte.
Und das war's von Medias Res. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.